Und wir sind online.
Nein,
wir das.
Herzlich willkommen zur ersten Folge von der Fermentation Station, dem Podcast von
Jonas und Jan, inoffiziell auch Radio Gertrud.
Ja, genau. Niemals. genau, wir sind zwei aus dem Ruhrgebiet, die sich gerne mit allen möglichen Dingen beschäftigen, rund um Fermentierung einmachen und Gärung. Und wollen uns jetzt innerhalb dieses Podcasts gerne mit diesem Thema weiter beschäftigen. Und ja.
Wobei man dazu sagen muss, wir sind jetzt hier auch keine Experten auf dem Gebiet, sondern die Idee ist, dass wir uns ein bisschen mit euch zusammen in diesem Thema weiterentwickeln. Wir haben so ein paar Projekte schon gemacht und das wird halt diesen Prozess begleiten.
Genau, also da hast du vollkommen recht. Also Profis eher nicht, eher so interessierte Laien, die sich ab und zu mal so Rezepte raussuchen aus dem Netz oder aus irgendwelchen Büchern. Und genau, eins der letzten Sachen, die wir gemacht haben, wo wir heute ein bisschen uns drüber unterhalten wollen, ist das Herstellen von Miso. Vielleicht ein, zwei Sachen, was Miso überhaupt ist, für die Leute, die gar keine Ahnung haben. Miso ist, soll ich es kurz beschreiben?
Miso ist halt eine fermentierte Bohnenpaste, üblicherweise aus Sojabohnen, soweit ich weiß. Ich weiß nicht, ob es da auch Zuschläge von jetzt Weizen drin sein können. Das müsste ich mal nochmal nachgucken. Und ist aber theoretisch aus allen Früchten, die einen hohen Eiweißanteil halt haben, möglich zu machen. Also zum Beispiel auch Erbsen, Kichererbsen, Bohnen, was man halt möchte.
Ja, genau. Also man findet es normalerweise auch wenn man so, was man so kennt zum Beispiel, ist ja irgendwie Ram, so diese japanische Suppe. Da hat man es vielleicht ab und zu schon mal gegessen, ob man es wusste oder nicht. Und ja, sonst kennt man es, glaube ich, wenn man überhaupt mal im Asialaden war, in solchen kleinen braunen Dosen, die da rumstehen und die man nie kaufen will, wenn man nicht genau weiß, was das ist. Genau, aber wir haben es. Wie sind wir drauf gekommen eigentlich? Also, was war da nochmal die?
Ich bin mir tatsächlich gerade nicht sicher, wie es. Ich glaube, das war. Ich weiß nicht, ob du oder ich das war. Auf jeden Fall einer hatte sich das mit dem Koji-Reis angeguckt. Und da kamen wir, glaube ich, vom Höchstchen auf Stöckchen. Ich weiß es tatsächlich jetzt
nicht. Stimmt. Ja. Nee, das war die Sache mit dem Koji-Reis. Ja. Hattest du, glaube ich, angesprochen und dann kamen wir irgendwie darauf, da kann man ja Miso mitmachen und da kann man mit noch so andere Sachen machen.
Sojasauce.
Ja, stimmt.
Und den Koji-Reis kann man auch so. Um die Verwirrung nicht zu groß zu machen, also Miso wird halt mit Koji-Reis fermentiert. Und Koji-Reis ist Reis, auf dem ein Pilz namens Aspergillus euritze gewachsen ist, der dann halt die Enzyme aus diesem Pilz, die Bohnen, die Sojabohnen oder die Kichererbsen halt zersetzen und dabei halt Geschmacksstoffe produzieren.
Genau. Und den hatten wir uns dann, oder den hattest du, glaube ich, dann irgendwo gefunden im Internet?
Genau, ich glaube aus Österreich war der Anbieter irgendwie fermentationculture.eu, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche.
Genau, und die Sachen kamen dann an, dann haben wir es einfach mal ausprobiert und wir haben da ein Rezept gefunden aus dem wunderbaren Buch von Noma.
Genau.
Den Kollegen aus Kollegen.
Ein bisschen anmaßen sich da schon.
Den guten Menschen aus Dänemark, glaube ich, sind die.
Genau, aus Dänemark.
Die haben da ihr Restaurant aufgebaut. Was ich übrigens auch mal interessant finde, da hinzufahren, sich das anzugucken.
Und 1 Million Euro dafür.
Ja, keine Ahnung. Ich habe gehört, für Studenten gibt es da einen günstigeren Preis. Genau, in dem Nummerbuch, da stand halt drin, wie man das machen kann. Ich glaube, das ist auch ein relativ allgemeines Rezept gewesen. Was wir auch gerne gucken beide, ist von Bon Appetit, dieser YouTube-Channel, wo der Brad auch immer gerne Sachen herstellt, wo wir auch so ein It's alive, genau. Wo wir das Miso-Rezept uns angeguckt haben, wo auch dann die Idee kam, dass man das nicht unbedingt immer nur mit Sojabohnen oder dass wir das nicht mit Sojabohnen machen müssen, sondern halt auch mit anderen Dingen. Und deswegen habe ich mich da an den klassischen Ansatz gewagt mit Sojabohnen.
Und ich habe es halt mit Kichererbsen gemacht.
Ja, genau. Also wie sind wir da vorgegangen? Ja.
Also wir hatten damit angefangen, dass wir halt sowohl die Sojabohnen als auch die Kichererbsen halt vorgeweicht hatten und dann gekocht hatten. Was hat man dann gemacht?
Wir hatten die eingeweicht, gekocht. Dann haben wir die leicht zerkleinert. Das war schon so die Frage, so wenn man jetzt, was will man für eine Konsistenz haben eigentlich am Ende von dem Miso, macht man aus dem Bohnen so ein ganz feines Mousse, meine ich, ne? Oder man zerstampft die nur.
Genau, so. Mit einem Pürierstab.
Genau. Ich glaube, wir haben sogar irgendwie so einen Kartoffelstampfer genommen.
Oder? Genau, man könnte theoretisch auch einen Fleischklopfer vielleicht nehmen.
Ja, wenn man sowas hat.
Wenn man sowas hat.
Und woran ich mich dabei noch erinnere an diesem Arbeitsschritt war, dass bei den Sojabohnen war es tatsächlich ein bisschen schwierig, im Vergleich zu den Kichererbsen zu bestimmen, wann die denn durch waren. Die haben mich relativ lange gebraucht.
Ja, stimmt.
Das war, glaube ich, so eine Stunde und dann gucken und noch eine Stunde. Ich glaube, am Ende, es war einfach noch nicht gut genug eingeweicht von mir vorhin.
Genau, ich glaube, auf der Verpackung von den Sojabohnen stand ja auch, dass man die 24 Stunden irgendwie weichen und wir hatten das, glaube ich, über Nacht oder sowas, also 7, 8, 9, 10 Stunden so um den Dreh.
Ja, genau. Und halt haben wir die dann klein gemacht, haben unser Koji da reingemischt. Ich meine, das Koji hatten wir einfach ganz gelassen.
Ne? Genau. Das war natürlich wieder so ein Punkt von hervorragender Vorbereitung. Bin mir relativ sicher, dass in Internetvideos, die wir zu dem Thema gesehen hatten, empfohlen wurde, dass Koji einer Kaffeemühle, also so einer kleinen elektrischen Schlagmühle oder sonst wo irgendwo drin vorher zu pulverisieren, weil natürlich die Enzyme sind halt in dem Reis drin, von dem Pilz gebildet und man möchte die natürlich so weit wie möglich innerhalb der Masse halt verteilen, um halt eine schnellere und gleichmäßigere Umsetzung der Bestandteile der Bohnen zu erreichen. Weil wenn man natürlich die ganzen Reiskörner, die müssen dann ja erst die Enzyme oder die Inhaltsstoffe erst durch das komplette Miso diffundieren. Das braucht natürlich halt irgendwie Zeit. Haben wir aber nicht gemacht.
Nee, genau. Wir haben es einfach reingemischt. Kommen wir nachher noch zu, also war nicht so furchtbar, dass wir es nicht gemacht haben, hätte man besser machen können. Und haben das dahin gemacht, haben dann halt noch geguckt. Da kam es jetzt drauf an, weil das Ganze ja, da kannst du mir aber nochmal bei helfen, wir haben das ja mit Salz gemischt, also muss ja einen gewissen Salzgehalt haben, das Ganze. Was ja notwendig ist, damit wir die richtigen guten Bakterien am Ende haben und nicht die Bösen, die unser Miso...
Bösen Bakterien.
Ja, die
unser Miso... Bacteria vom Hell.
tot macht oder zu lebendig macht,
mit Dingen, die wir nicht haben wollen. Man möchte natürlich, dass es halt ähnlich wie wenn man halt milchsauer fermentiert, eine Umgebung schaffen, wo man die halt möglichst unfreundlich für eine breite Anzahl von Bakterien ist, halt bis auf Sachen wie Hefen oder Milchsäure, Bakterien, die halt tolerant für Salz sind. Also die brauchen kein Salz zum Wachsen, aber sie halten es aus, im Gegensatz zu halt verderbnisbringenden Bakterien. Wobei, das war jetzt auch wieder sehr schön. Verderbnisbringende Bakterien. Fürchtet euch, Kinder.
Nein, also das war, da haben wir halt geguckt, da waren wir relativ penibel, was die Menge angeht. Da hat man einen bestimmten prozentualen Anteil gehabt, halt an der Menge der Masse, die du da verarbeitest.
Was halt äußerst intelligent gewesen wäre von uns, wenn wir uns das aufgeschrieben hätten und jetzt diesen Wert zu Herrn täten.
Vorbereitung und so. Das kann man in der nächsten Folge rausbringen. Das ist dann schon der erste Cliffhanger.
Der Nachtrag.
Genau, und das war es eigentlich, glaube ich, schon. Ne? Also was hatten wir? Wir haben unsere Bohnen da gehabt, die haben wir zerkleinert, da haben wir den Koji reingemacht und das Salz. Ich glaube, Würzung und so, da war nichts mehr. Ne?
Nee, aber wobei ich glaube, ich meine mich zu erinnern, dass halt die Temperatur, bei der man den Koji-Reis eingerührt hat, auch noch relevant war, weil natürlich die kochend heißen Bohnen, ich bin mir gar nicht, also das ist tatsächlich nochmal eine Sache, die ich auch gerne nochmal irgendwie, wo ich jetzt ad hoc mit den obligatorischen 10 Sekunden Google nichts gefunden habe, ob jetzt tatsächlich nur die Eiweiße, also die Enzyme, die sich in dem Koji-Reis gebildet haben, das umsetzen, oder ob man dann noch begrenztes Wachstum von diesem Schimmelpilz, von dem Aspergillus euritze innerhalb der Bohnen hat. Dann sollte letzteres der Fall sein, dann ist natürlich klar, sind die Bohnen zu heiß, killt man den Pilz. Andererseits, wenn halt je nachdem, welche Enzyme da halt zum Einsatz kommen, oberhalb von einer bestimmten Temperatur werden die natürlich auch zerstört. Also das kennt jeder, der schon mal ein Ei gekocht hat, was man jetzt, glaube ich, mal voraussetzen kann. Oberhalb von einer bestimmten Temperatur werden Eiweiße halt denaturiert, fallen aus, ändern ihre Form, das Ei wird hart. Und das ist natürlich halt auch mit den Enzymen, die wir halt für unsere Fermentation brauchen, der Fall.
Ja, ja, das fände ich auch interessant, ob man, wenn man es jetzt nicht machen würde oder wenn man zum Beispiel das Zeug einfach zu kalt werden lässt, einfach sicher halt, ob dann da irgendwelche negativen Dinge noch mit passieren können. Oder ob es halt einfach schlechter startet, wenn es jetzt zu kalt geworden ist zum Beispiel.
Ich würde, kleiner Vorgriff, in Anbetracht der Tatsache, dass es halt mehrere Monate sowieso am Rumfermentieren ist, würde ich davon ausgehen, dass es halt nicht so relevant ist, ob das jetzt kalt oder warm da reingerührt wird. Hauptsache, es ist nicht zu warm. Ja. Das müssen wir vielleicht nochmal nachgucken. Ja.
Genau. Also richtige Temperatur, also nicht zu warm, die richtige Menge an Salz zu Masse und dann halt auch die richtige Menge Koji, übrigens auch relativ wichtig, dass man nicht zu wenig Koji reinmacht. War, glaube ich, sogar ein Problem vielleicht bei uns, wo wir dann nachher nochmal gesehen
haben. Also bei mir auf jeden Fall. Also ich habe genau die Hälfte zu wenig genommen. Ja. Hat trotzdem funktioniert.
Ja, genau. Also bei mir dasselbe. Bei mir ist noch was anderes passiert. Bei mir ist was Ähnliches. Also ich glaube, nachher haben wir nochmal nachgucken. Dann war es halt einfach so, die Formel war ein bisschen anders. Für den getrockneten Koji, den wir hatten. Ist vielleicht auch noch eine interessante Sache. Man kann ja Koji, in dem Nummer-Rezept war Koji, meine ich, nämlich auch frisch aufgefüllt.
So dreist.
Und die Variante, die wir haben, ist halt so eine getrocknete, damit die überhaupt transportiert werden kann. Da muss man mal umrechnen. Da gab es halt noch so ein paar andere Rezepte, wo drin stand, ja, wenn ihr getrockneten Koji habt, dann benutzt das so wie 1:1, ich weiß nicht was. Naja, auf jeden Fall am Ende war es ein bisschen zu wenig, aber es hat trotzdem funktioniert, genau. Und ja, das Zeug war dann fertig, dann das Ganze in geeignete Gläser gefüllt. Ich glaube, wir hatten da einfach nur so Einmachgläser waren das.
Ne? Genau, einmal mit heißem Wasser ausgespült. Ich glaube, mehr hatten wir da auch nicht.
Ja,
Desinfektion getrieben.
Ja, einmal eine Spülmaschine, ne? Aber
ja, wobei man bei der Spülmaschine auch nicht davon unbedingt zwangsweise ausgehen sollte, dass das jetzt danach steril ist.
Ja. Nee, genau. Also das da rein, möglichst dicht irgendwie zugepackt. Und dann haben wir uns da inspirieren lassen von dem Brad, der hat dann ja gezeigt, dass man da nochmal so eine Scheibe drauflegt, einfach so eingeschweißt mit einem Vakuumiergerät, zugeschnitten auf die Größe des Glases und dann oben drauf. Glas möglichst schön.
Also im Prinzip nur etwas, um das ganze Material runterdrücken zu können. Also man hätte dafür auch so ein typisches Fermentiergewicht aus Glas oder dergleichen benutzen können.
Ja, genau. Jo, und dann die Dinger mit nach Hause genommen. Und dann haben wir, wie lange war das? 3 Monate? 2 Monate?
27. Juli haben wir das angesetzt. Kopfrechnen. Ich sagte, jetzt müssen wir nur noch mal im Kopf rechnen, wie lange das genau ist. Wir haben jetzt den 25. oder 26. oder 27.
27. Mann, ne? 27. Oktober.
Gut, wenn man weiß, welcher Tag es ist.
Nee, und wie viel ist das denn? Das ist dann von, was sagtest du, Ende Juli?
Genau.
Ende Juli bis Ende Oktober.
Ja, da zu dem Prozess, während Miso fermentiert, entsteht eigentlich üblicherweise eine Flüssigkeit, auch dadurch, dass das ganze Salz ist, das zieht ja die Feuchtigkeit aus den Bohnen raus und eigentlich soll sich das oben absetzen. Das kann man halt so wie Sojasauce verwenden. Das nennt sich Tamari. Ich muss sagen, bei mir ist das tatsächlich, hatte ich nur sehr geringe Mengen an Tamari obendrauf. Ich weiß tatsächlich nicht, woran das liegt. Also ich weiß nicht, ich hatte die Version mit den Kichererbsen. Weil, also ich glaube nicht, dass es daran liegt, weil ich zu wenig Kochi genommen hatte. Das dürfte da eigentlich keinen Einfluss drauf haben. Die Salzmenge stimmte zumindest bei mir eigentlich auch. Also da bin ich mir relativ sicher, dass ich das richtig gemacht habe. Was bei mir der Fall war, also ich habe ganz definitiv noch eine bakterielle Gärung bei mir im Glas gehabt. Also es ist auf jeden Fall viel Kohlensäure entstanden. Ich habe das Glas regelmäßig in den Druck abgebaut. Das hat auch immer so richtig so tsch gemacht. Mhm. Und auch sehr hefig gerochen. Dadurch sind natürlich innerhalb dieser Masse halt Luftblasen. Das ganze Zeug ist halt durchaus ein Viertel der ganzen Füllhöhe nach oben gewandert. Und ich könnte mir vorstellen, dass sich das einfach in diesen ganzen Hohlräumen die Flüssigkeit gesammelt hat, anstatt sich oben abzusetzen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Hat sich da bei dir Tamari gebildet?
Am Anfang schon. Also, aber auch nicht so in der Form, wie ich es jetzt in dem Video zum Beispiel gesehen hatte. Es war also jetzt nicht so eine dunkle Flüssigkeit, wobei da ja auch gesagt wurde, dass es erst nach einer Zeit so dunkel wird. Gegen Ende dann, also was heißt gegen Ende, was hat er gesagt, irgendwie nach einem Jahr, also bis, man kann es ja glaube ich sogar noch länger theoretisch stehen lassen, aber nach einem Jahr ist dann halt gar nicht mehr so viel. Aber an Tamari, aber dafür ist das dann wirklich schwarz. Also dann ist es wirklich wie Sojasauce, wie man das kennt, am Anfang eher halt so ein bisschen trübe Flüssigkeit. Bei mir jetzt, ich habe es auch mal probiert, es schmeckt halt relativ hefig und salzig natürlich, klar. Vermutung vielleicht, keine Ahnung. Wir hatten ja zwar dann, ich glaube bei dir war dieses eine Gewicht drauf, dieses etwas relativ leicht, bei mir hatte ich überhaupt gar kein ordentliches Gewicht drauf.
Also meinst du, dass man einfach stärker anpressen muss oder wie?
Ich glaube, ich könnte es mir vorstellen, weil der...
Lass es aufstupsen. Achso, ja.
In dem Video von Brad, da war ja so, der hat ja da irgendwie so ein halbes Kilo oder ein Kilo Eisenkugeln drauf gehabt. Ja. Und das drückt ja richtig runter. Vielleicht liegt es auch einfach daran. Ähnlich wie jetzt zum Beispiel beim Sauerkraut machen oder so. Da sind ja auch so fette Gewichte drauf und dann drückt das runter.
Das könnte tatsächlich sein. Ja, das ist eigentlich wirklich eine begründete Hypothese.
Nee, aber...
Muss man vielleicht mal ausprobieren.
Also bei mir war es dann ja so, ich habe es ja dann auch bei mir stehen lassen. Ich hatte ja die Soja-Variante. Und eigentlich war es so wie bei dir. Also auch mit dem Hefegeruch, mit dem starken, das habe ich auch gemerkt. Ich habe es auch bei Raumtemperatur stehen lassen. Ich glaube, du auch.
Ne? Ja, ich glaube, ich habe es bei mir einfach in die Abstellkammer. Und er hat quasi die gleiche Temperatur wie meine Wohnung. Ja.
Und alles wunderbar. Und das, was ich auch hatte, war halt mit dieser Gärung. Das heißt, ich habe gemerkt, dass da sich ein bisschen Druck aufgebaut hat. Und dann habe ich so einen Trick verwendet, den ich schon mal hatte bei anderen Sachen. Ich habe so ein Einmachglas genommen und dann habe ich habe ich so ein starkes Gummiband drum gemacht, mehrmals. Was dafür sorgen sollte, dass wenn sich jetzt zu viel Druck aufbaut, dass sich das so selbst öffnet bei zu viel Druck und dann der Druck rauskommen kann, ohne dass es explodiert. Tja, das war 3 Wochen, ist es, glaube ich, gut gegangen.
Desaster-struck.
Ja, leider. Also ich habe es dann mal 1 Woche oder 2 Wochen, glaube ich, einfach nur im Schrank stehen gehabt und dann den Schrank aufgemacht und ja, da kam mir dann so einiges an Fruchtfliegen entgegen, die sich da sehr wohl gefühlt haben. Also der ist leider nichts geworden, der Versuch. Wobei er bis dahin ganz gut aussah. Aber ich glaube, das lag tatsächlich daran, dass da dann leider so ein Spalt offen war. Man hätte da einfach ein Handtuch drüber legen müssen oder sonst irgendwas, dann wäre das auch gut gewesen. Dann wäre es vielleicht genauso gut gegangen wie bei dir.
Ja, aber das ist vielleicht einfach Fehler, die man machen muss. Also ich meine, wenn man Bier oder andere Flüssigkeiten, Getränke vergärt, dann muss man ja auch immer sehr stark darauf achten, dass man irgendwie halt so einen Gärverschluss oder halt so eine Mullbinde da drüber hat, weil halt natürlich Fruchtfliegen, die stehen halt natürlich auf diesen Gärungsgeruch, weil die gehen ja halt auch hinter, wenn man Früchte auf der Anrichte irgendwie vergisst und dann fangen die ja auch an zu gären. Und das ist genau das Signal. Oh Leute, hier gibt's was zu fressen. Und das ist natürlich für die absolut unwiderstehlich.
Ja, ja. Nee, aber sonst, wenn es geklappt hat, dann wird man, dann hat man das den wunderbaren Erfolg, den wir auch hatten, mit dem Kichererbsen-Miso. Und was kann man denn daraus Wunderbares machen? Was haben wir gerade gegessen?
Und zwar, die Auflösung ist Miso-Suppe. Wobei ich tatsächlich jetzt auch gar nicht... Fällt dir jetzt noch ad hoc ein anderes Rezept ein, außer vielleicht, man könnte es zum Marinaden verarbeiten. Das kann ich mir auch ganz gut für so eine Grillmarinade, Hähnchenflügel zum Beispiel.
Ja, klar, also, ja gut, das ist nichts viel. Also, nein, es ist was anderes als Miso-Suppe. Rahmen macht man halt auch.
Stimmt. Miso mit Miso. Gibt's ja hier Shoyu-Rahmen, Miso-Rahmen, Tonkatsu-Rahmen.
Genau, genau. Halt den allen möglichen Brühen. Ne? Also wenn du irgendeine Suppe machst, wo du als Grundlage sowas haben möchtest, wie eine richtig umami-haltige, kräftige Brühe, dann machst du da ein bisschen Miso rein und dann ist die nochmal so 2 Level höher, weil das Zeug das einfach in sich hat.
Kleine Anmerkung, Unami, das ist halt der Geschmack, der für halt so, ich weiß nicht, wie man im Englischen würde, ist man savory sagen, ich weiß gar nicht, was sagt man im Deutschen? Herzhaft.
Herzhaft. Herzhaft,
ja. Ja, herzhaft. Im Prinzip ist das zu einem nicht unerheblichen Teil ist Glutamat zum Beispiel, ist Unami, aber halt auch Abbauprodukte von Aminosäuren. Das ist zum Beispiel auch der Grund, warum man zum Beispiel so Hefeextrakt als Geschmacksverstärker halt auch benutzt wird. Das ist in einer gewissen Weise ist halt Miso halt ein natürlicher Geschmacksverstärker.
Ja, genau. Ja, oder genau, wie du schon sagtest, als Marinaden oder sonstiges. Da gibt es auch ganz interessante Sachen, was ich jetzt letztens gelesen hatte. Das ist ja dieses, was wir jetzt gemacht haben, ist so das, was man im japanischen Raum, also Miso ist aus dem japanischen Raum raus, fermentierte Bohnenpasten gibt es eigentlich so im gesamten asiatischen Raum. Also in China oder in Korea gibt es da auch eigene Varianten von. In Korea gibt es das als fermentierte Bohnenpaste, die aber im Vergleich zu dem japanischen, meine ich, nicht so lang fermentiert wird. Also da gab es einen Unterschied. Also es gibt im Prinzip, in Japan gibt es unterschiedliche Varianten auch von Miso wiederum. Das helle und das dunkle Miso, je nachdem, wie lange du das machst.
Ach so, ist das helle Miso dann das jüngere oder was?
Genau, ich glaube, was wir jetzt zum Beispiel haben, das ist helles. Also es ist junges.
Also junges de facto Miso. Ist es wegen den Kichererbsen hell, aber ja. Auch so.
Und das koreanische, was ich auch Kühlschrank rumstehen habe, das ist ist ein bisschen länger, aber es ist halt.
Ach, das war koreanisch, das hast du neulich gekauft?
Ja, genau.
Ach so, okay.
Das war aber, also es gibt nur das. Also es gibt keine Abstufung da.
Ach so.
Ist aber im Prinzip so ähnlich wie bei uns, kann man das wahrscheinlich vergleichen mit, das ist auch schon wieder so ein blöder Vergleich, aber Maggi oder so.
Ich habe eben gerade überlegt, was sagt er? Und dann, wahrscheinlich Maggi oder so. Es war Maggi.
Ja, aber es ist eigentlich, ich weiß gar nicht, es geht jetzt schon in eine ganz andere Richtung, aber ich finde, Maggi ist gar nicht mehr so das, was man als Grundlage nimmt in dem normalen Kochen. Also generell als Grundlage ähnlich, eher so als Gewürz, was man...
Nee, ich finde, also die Idee hinter beiden Sachen ist die gleiche, aber um nicht, dass jetzt irgendwelche Missverständnisse aufkommen, also Miso schmeckt definitiv nicht nach Maggi.
Nein, auf keinen Fall. Das wäre traurig, wenn man ein Jahr lang wartet, um Maggi herzustellen.
Ich weiß gar nicht, ob die vielleicht... Ich meine, jetzt haben wir halt so diese Perspektive darauf, dass das jetzt, oh, dieses Maggi und sowas. Aber ich weiß gar nicht, vielleicht ist das auf der anderen Seite der Erde so, wir müssen Maggi selber machen.
Vielleicht. Vielleicht gibt es da so einen Podcast, der sich mit Maggi beschäftigt. Selber herstellen. die Sache mal in Otter hat ausprobiert. Haben uns da eine einfache Brühe aus dem Glas genommen, eine Hühnerbrühe und haben das dann mit...
Es war aber eine vernünftige,
ja. Es war eine gute, ja, es war keine mit allzu viel E's drin, hinten auf der Beschreibung. Genau, ein bisschen noch versuchen aufzupeppen mit einer Zwiebel scharf angebraten und mit selbst gepflückten Pilzen.
Ja, gestern Abend noch im Wald gewesen, wollte eigentlich nur spazieren gehen und nochmal... Ein paar Maronenröhrlinge haben mich angesprungen. Die mussten natürlich gleich mitgenommen werden.
Und das Ende Oktober 2019. Das muss man sich auch mal vorstellen, dass man da noch ordentlich Pilze fängt.
Ach ja, bis in November rein, kommt auf das Jahr drauf an. Ne?
Ja, oh, okay. Nee, genau, das alles zusammen, noch so ein bisschen ja so Grünzeug drauf und die Zuckererbsen fand ich auch sehr gut.
Stimmt.
Echt gut dabei gepasst. Und dann hat das selbstgemachte Miso so einrühren mit so einem kleinen Sieb, wie man das so macht, um so ein bisschen die Feine oder das so ein bisschen feiner reinzukriegen. War unglaublich gut.
Ja, hat wirklich. Das war so ein Moment, ich hab ja fest damit gerechnet, dass es halt irgendwie nicht so gut wird, das Ergebnis, oder dass es irgendwie ungenießbar ist. Und dann hat es tatsächlich ziemlich gut geschmeckt. Und ich so, oh, ich brauche nur mal erstmal 3 Sekunden, um das jetzt zu realisieren, dass es tatsächlich geklappt hat beim ersten Mal.
Ja. Nee, ich fand's auch. Also die, ich muss auch ehrlich gestehen, das letzte Mal, wir haben es ja schon mal, du hast es ja schon mal mitgebracht, ich habe immer so ein bisschen, ich bin so derjenige, der dann sehr vorsichtig ist
ja.
in solchen Sachen, die dann halt auch, also man kann sich ja vorstellen, das sind halt so Sachen, die stehen so rum, die sind jetzt nicht gekühlt und halt da passiert irgendwas so mit Bakterien und mit Pilzen und so.
Es widerspricht halt total irgendwie unserer modernen Sozialisation einfach so.
Und dass dann aber sowas Geniales bei rauskommt, was man halt auch nicht nachmachen kann. Also diesen Geschmack kann man, glaube ich, nicht einfach nachmachen. Vielleicht halt, wenn du sagst, ja gut, da ist viel Glutamat drin, da kann man halt jetzt auch mit Glutamat arbeiten und so.
Ja gut, aber das ist ja dann halt wesentlich eindimensionaler.
Genau, und das ist genau die Sache. Ich finde dieses Komplexe, was man da drin hat, was man auf einmal da drin hat, obwohl die einzelnen Bestandteile so einfach sind. Also da, was war da drin? Da ist jetzt Salz drin und da ist so eine Bohne drin. Und
ja.
Dann kommt da sowas raus, was so unglaublich viel nach mehr... Das finde ich gerade auch so interessant an allem, was mit Fermentieren zu tun hat. Das sind eigentlich immer super einfache Rezepte, die... nicht viel erfordern, also keine Handwerkskunst, kein irgendwas, man muss nur ein bisschen Zeit mitbringen meistens.
Und einen richtigen Verschluss.
Und den richtigen Verschluss.
Burn.
Ja, genau. So wollen wir dann Sauerkraut reden, von vor 2 Jahren. Anja?
Beim nächsten Mal.
Beim nächsten Mal, okay. Nein, und genau, das war der Miso-Kram. Also ich werde es auf jeden Fall nochmal versuchen, mit Soja nochmal ansetzen, weil das hat halt auch einfach funktioniert und wenn da sowas Gutes bei rauskommt, ich werde wahrscheinlich auch nochmal, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, also ich werde 2 ansetzen, eins für kurz und eins für lang.
Also was, was würdest du denn unterschiedlich machen zu dem, also was würdest du unterschiedlich bei dem kurz oder bei dem lang oder einfach nur, dass du das lange nicht vorher aufmachst?
Ja, genau. Also nicht lange aufmachen, aber ich würde eins halt für den kurzen Verbrauch aufsetzen, also ein helles Miso.
Okay.
Und eins dann wirklich ein Jahr stehen lassen und gucken, dass man so ein dunkles, ganz, ganz dunkles Miso rauskriegt. Und wahrscheinlich würde ich die sogar pürieren. Also nicht so, wie wir es gemacht haben jetzt. Also so relativ grob noch lassen, sondern relativ fein.
Dann ja, würde ich auch definitiv. Also zum Beispiel der Brett aus It's Alive hat halt beschrieben, dass er das halt gerne mit ein bisschen Textur hat, aber irgendwie, also zumindest gerade, wo wir das halt für die Suppe verwendet haben, dann haben wir ehrlich gesagt nicht so den Punkt da drin gesehen. Also wir hätten es lieber gehabt, wenn sich das halt auflöst und so auch, wenn man jetzt halt an andere Anwendungen denkt, zum Beispiel halt, wie gesagt, halt für irgendwelche Soßen, das könnte man ja auch machen, und halt Marinaden, über halt, da sehe ich jetzt auch nicht irgendwie, was einem da irgendwie ein Stückchen oder sowas bringen sollten, ehrlich gesagt.
Ja. Nee, das stimmt. Also das finde ich auch. Also klar, man hat immer noch so ein bisschen was anderes Mundgefühl wahrscheinlich. Gerade bei so Suppen ist das auch vielleicht interessant, manchmal so etwas Gröbes drin zu haben. Aber ich glaube, so von der Praktikabilität ist es einfach meistens universeller einsetzbar, als wenn es so grob ist.
Ja.
Ja, gut. Hast du noch irgendwas zu Miso, was Interessantes?
Jetzt ad hoc. Ich würde halt nur, was ich vielleicht nächstes Mal gerne ausprobieren würde in diesem Noma-Buch, war halt Piso beschrieben, halt mit Erbsen, also Peas. Ich glaube, das wäre halt das, was ich als nächstes nochmal, vielleicht je nachdem, wie ich das Kichererbsen-Miso jetzt aufbrauche. Also das Kichererbsen funktioniert offensichtlicherweise.
Ja.
So, und dann kann man das als getestetes Rezept sicherlich nochmal machen.
Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, war das jetzt die erste Folge Fermentation Station zum Thema
Radio Gertrud.
ja, genau. Und ja, wir hören uns dann alle das nächste Mal, in der nächsten Folge, wenn sie denn rauskommen sollte.
Wo wir dann sicherlich nochmal einen Nachtrag zu dem Miso machen und ich weiß nicht, was wir dann als nächstes. Sauerkraut haben wir jetzt ja auch gerade im Projekt. Das wär, wenn das fertig wäre, wäre das vielleicht eine gute Gelegenheit, darüber zu reden. Und vielleicht würde ich ja noch mit der Geschichte von dem Sauerkraut von vor 2 Jahren rausrücken.
Auf jeden Fall. Okay, alles klar. Dann
mach's mal gut. Danke fürs Zuhören.
Jo.